Herzlich willkommen bei Nachtflug bei unserem Express Late Night Talk. Heute in Personen bei mir Bernhard Heinzelmeier, Jugendforscher und Politikexperte.
Hallo.
Und zugeschaltet aus Budapest ist uns Ralf Schöllhammer, Professor am MCC Budapest.
Danke für deinen Namen.
Ja, das Ereignis heute war, dass die Spitze der Grünen, Ricarda Lang und ihr Kollege, den Namen glaube ich, werdet ihr mir gleich sagen, zurückgetreten sind, und zwar geschlossen auch der gesamte Vorstand der Grünen Jugend ist ausgetreten. Offenbar funktioniert es dort gar nicht mehr, vor allem nach den Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Ist das auch das Ende der Koalition?
Naja, aber das wird man sehen. Also was man bis jetzt hört, ist auch von der FDP, die sind ja eigentlich das Element, das irgendwie das prekäre Element dieser Koalition, dass die weiter durchhalten wollen. Ich weiß nur nicht, ob es das gegenüber ihren Landesparteien schaffen, nicht? Weil da ist natürlich der Unmut sehr, sehr groß, und die Stimmen mehren sich in der FDP, dass diese Koalition der FDP nur schadet, ja. Und das ist ja auch ganz offensichtlich. Und bei den Grünen, das ist jetzt, soll ein Befreiungsschlag sein. Man sagt ja, dass die beiden Minister dahinter stecken, also, dass die Baerbock und
Robert
der
Habeck,
Wirtschaftsminister,
ja.
Habeck da dahinter steckt, und das quasi ist das Bauernopfer. Nicht? Also man tauscht die Spitze aus und glaubt dann, da hat man dann ein Opfer erbracht, und dann wird alles wieder gut. Und bei der Grünen Jugend ist es so, dass die mit dem schärferen Asylkurs überhaupt nicht einverstanden sind und deswegen auch gleich radikal sind und gehen. Also das ist eine ähnliche Situation wie wir bei den Grünen vor ein paar Jahren erlebt haben, dass die ganze grüne Jugend ausgetreten ist und dann zur kommunistischen Partei gegangen ist.
Das hat den Grünen aber nicht wirklich geschadet.
Hat den Grünen damals nicht wirklich geschadet. Jetzt schaut es aber schlecht aus mit den Grünen, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Gibt es einen Abwärtstrend, der wirklich fatal ist. Ne?
Ralf Schöllhammer, wie sehen Sie das? Ist das jetzt ein bisschen das Ende der grünen Politik, oder ist das einfach nur so eine Art, nach dem Motto Freund, Feind, Parteifreund, sozusagen eine Art Staatsstreich innerhalb der grünen Partei von Robert Habeck und von Baerbock gegen eben die Parteispitze?
Ich glaube, was man festhalten muss, ist, dass der ursprüngliche Plan der Grünen in Deutschland wie in Österreich zu so einer Art neuen Volkspartei zu werden, einer Massenpartei, der ist gescheitert. Also wir wissen jetzt, dass die Grünen sind im Grunde genommen eine Spießerpartei geworden. Es ist die Partei der innenstädtischen Bourgeoisie. Man merkt es ja auch, wo sie noch gewählt werden. Das ist eben in der Innenstadt von München, in Hamburg, in Wien ist der 8. Wiener Gemeindebezirk. Also es ist jetzt die Elitenpartei geworden. Sie übrigens resoniert auch nicht mehr bei der Jugend. Das habe ich ja ganz interessant gefunden bei der Wähleranalyse in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Also die Jugendpartei ist jetzt eindeutig die AfD. Wir werden sehen, ob das dann in Westdeutschland genauso ist und ob auch in Österreich die Jugendpartei die FPÖ wird und wie sich die Grünen hier schlagen. Aber was schon interessant zu beobachten ist, ich möchte daran erinnern, dass ja noch vor Jahren die linken Parteien alle sich dafür eingesetzt haben, das Wahlalter herunterzusetzen, weil man davon ausgegangen ist, also wenn man schon mit 16 wählen darf, dann werden die Parteien links der Mitte ewig eine Mehrheit haben. Und jetzt zeigt sich, dass die Gen Z, wie man so schön sagt, eigentlich langsam, aber sicher noch rechts schwankt. Was mich aber da beunruhigt ist, ich glaube, der Herr Heinzelmeier hat es schon sehr schön angedeutet, das Ampelprojekt in Deutschland ist gescheitert. Ich glaube, das lässt sich nicht mehr abstreiten. Die Menschen sind mit der Ampel durch. Die Umfragen sind da eindeutig. Die letzte Weltumfrage, haben Sie es noch einmal angesehen, weil ich die Zahlen nicht glauben konnte. Laut der hat die Ampel eine Zustimmung von 3%.
3%. Also das und diese 3%?
Und diese 3%. Ja, und diese 3%, das sind wahrscheinlich Scholz, Habeck, Lindner und deren Verwandte. Also das ist ja, da ist ja in der.
Gut, aber die einzelnen Parteien haben aber doch mehr Zustimmung. Das wird dann wirklich abgefragt, wollen sie die in der Koalitionsform
weiter? So ist es. Aber das ist also eine amtierende Regierung, und Gleiches gilt übrigens für amtierenden Kanzler Scholz, der eine Partei führt, die bei 14% steht. Das ist für eine Kanzlerpartei auch problematisch. Und ich möchte noch kurz hinzufügen, was heißt ja, in Brandenburg hat die SPD jetzt knapp den Sieg davon getragen. Ja, aber ich möchte sagen, dass die Partei, die SPD in Brandenburg, hat Olaf Scholz praktisch ein Verbot auferlegt, nach Brandenburg zu kommen.
Ja, die haben sich extrem stark distanziert.
Ja. Und nur den einen Satz noch. Das sollte schon ein bisschen eine Lehre vielleicht auch sein für Österreich, weil ich fürchte heute am Sonntag, wenn dann, da sehen wir uns eh auch alle und so auch gleich an die Zuseher, bitte am Sonntag auch auf den Express zuschalten, aber ich fürchte heute, dass wahrscheinlich die Ampel in Deutschland scheitert und wir werden dann ab nächster Woche in Österreich daran arbeiten, ein bisschen eine andere Ampelkoalition, vielleicht Rot-Schwarz-Grün oder Rot-Schwarz-Neos zu konstruieren. Und das beunruhigt mir ein bisschen, dass wir jetzt da vielleicht dann denselben Fehler begehen wie die Deutschen in den letzten 4 Jahren.
Ja, Ricarda Lang war ja eigentlich schon lange relativ angeschlagen, hoch umstritten in Deutschland. Ein bisschen hat man sich auch über sie lustig gemacht. Sie hat heute gesagt, man braucht frischen Wind, braucht neues Personal. Aber die Minister bleiben ja. Also reicht das aus, wenn man da jetzt die Parteispitze geht, um wirklich ein Signal zu setzen? Und dann ist halt, das wäre jetzt eigentlich meine Frage gewesen, ein Signal in Richtung was? In Richtung einer anderen Migrationspolitik? In Richtung einer anderen, auch einer anderen Umweltpolitik? Oder wie wollen denn die Grünen jetzt überhaupt ihren Kurs verändern?
Das ist ja genau die Problematik. Ich glaube, die Grünen scheitern einfach an der faktischen ökonomischen Rationalität und Realität. Nicht? Also es gibt ja viele, die sagen, die Grünen versuchen einen Ökokommunismus Kommunismus zu errichten. Das heißt, der Markt wird schwerstens gestört. Das, was am Markt passiert, an dem kann man sich nicht mehr orientieren, weil alles komplett verzerrt wird durch diese Eingriffe. Und man darf eines nicht vergessen, es ist jetzt eine Studie, glaube ich, von McKinsey rausgekommen, dass die Energiewende bisher zwischen 600 Milliarden und 1 Billion Euro gekostet hat und McKinsey noch darauf hinweist, dass wenn man den Ausstieg aus der Kernenergie, wenn man den vermieden hätte, dann hätte man sich 600 Milliarden ersparen können. Und das muss man sich vorstellen, wenn man das jetzt in einem Land sagt, ja, wo die Wirtschaft stagniert, ja, wo das Bruttoinlandsprodukt schrumpft, wo es eine unglaubliche Teuerung gibt, wo sich die Leute quasi das untere Gesellschaftsdrittel das Leben nicht mehr leisten können. Und wo es eine Jugend gibt, die ins Leben starten will, ja, und dann unter solchen Bedingungen das machen muss. Also da ist es nicht verwunderlich, dass die von den Grünen abwandern und nach rechts gehen. Also in Brandenburg hat die AfD bei den Jungen 30% gehabt. Also da gibt's nur mehr die AfD, die SPD hat noch, glaube ich, die haben so 16% und dann ist abwärts, ja. Da gibt's nichts mehr. Und ich glaube, das ist wirklich die Zukunftsangst der jungen Leute, die sagen, mit dieser Energiepolitik, vor allem mit dieser Energiepolitik, aber auch mit der Außenpolitik von Baerbock, ruinieren wir unsere Zukunft. Und ich denke mir, das wird stark auf Österreich abstrahlen. Also was da in Deutschland passiert, das werden natürlich auch die österreichischen Grünen, die werden in Mitleidenschaft gezogen dadurch.
Jetzt kommen wir ein bisschen überleitend auch zu unserem nächsten Thema. Heute ist ja die ORF-Elefantenrunde. Gestern war die Elefantenrunde auf Ö24 und da haben wir doch festgestellt, dass der grüne Vizekanzler Kogler dort, was Wirtschaft und Budget betrifft, gar nicht so einen schlechten Eindruck gemacht hat. Ralf Schöllhammer, können Sie da beipflichten aus Budapest?
Ja, dem kann ich beipflichten und vor allem möchte ich hinzufügen, es ist ja der Herr Kogler eigentlich studierter Volkswirt, also dass er ein bisschen was davon versteht oder ein bisschen was zum Studium hängen geblieben ist, sollte uns jetzt nicht zu sehr überraschen. Aber um auf das Thema, was der Heitzelmeier angesprochen hat, zurückzukommen, er hat da natürlich völlig recht, es gibt gewisse Grundfeste der Volkswirtschaft, wo die grüne Politik einfach fatal ist. Und das ist die Energiefrage, ist da entscheidend. Ich möchte nur kurz erwähnen, viele werden sich vielleicht noch erinnern, einer der Gründe für den einst angestrebten und jetzt abgesagten Energieausstieg oder Kernenergieausstieg der USA, das war Three Mile Island in Pennsylvania. Dieser Reaktor wird voraussichtlich jetzt 2028 wieder in Betrieb genommen und zwar unter der Ägide von Microsoft, da die sagen, sie brauchen für ihre Datencenter für die künstliche Intelligenz, brauchen sie verlässlichen und vor allem Unmengen an Strom. Und das ist natürlich, wenn man so wie Deutschland, Österreich oder Europa als Ganzes in diesem Feld mitspielen möchte, bei der künstlichen Intelligenz, bei der Datenverarbeitung, werden wir uns auch in der Energiepolitik was einfallen lassen müssen. Weil wenn wir glauben, mit Strompreisen, Industriestrompreisen, die 2-, 3-, 4-mal so hoch sind wie in den USA und in China, dass wir da dann wettbewerbsfähig sind, wir geben uns da eine Illusion hin. Ja. Und ich habe jetzt auch wieder die Diskussion verfolgt. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das auch erwähnt. Und da bin ich immer ein bisschen enttäuscht, sowohl von der ÖVP, aber durchaus auch von den Freiheitlichen, dass man sagt, mit Wind und Solar kann ich kein Datenzentrum betreiben, weil da muss ja der Strom permanent da sein. Mhm. Ich kann nicht sagen, das betreibe ich nur 12 Stunden am Tag oder wenn eben die Sonne scheint oder der Wind weht. Und eben auch beim Herrn Kogler ein wirkliches Programm, dass man sagt, okay, oder die Anerkennung, und da haben wir in Österreich generell ein Problem, dass Unternehmen schon notwendig sind, unternehmerische Tätigkeit, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, um den Wohlstand zu sichern. Eine Energiepolitik, die nicht nur irgendwelche grünen Illusionen verfolgt, sondern sich auch an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientiert. Das wäre jetzt schon wichtig. Und da glaube ich, da haben alle Parteien eigentlich viel liegen gelassen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass die Bevölkerung wesentlich klüger ist, als die Politik glaubt. Die meisten Menschen wissen schon, dass sie irgendwas ändern muss. Und da ist gesagt, da fällt mir nur ein bisschen das Bekenntnis zu einer wirklich proaktiven Wachstumspolitik. Und noch ganz ein kurzer Punkt zu einem, was Teil von mir gesagt hat, aber ich finde das ganz wichtig. Wir erleben im Grunde genommen einen neuen Klassenkampf. Nur der Unterschied ist der, dass die sogenannten linken Parteien, sage ich jetzt mal, auf Seiten der Eliten stehen und es sind die rechten Parteien, die auf Seiten der Arbeiterklasse stehen. Aber in vielen Bereichen ist es ein neuer Ort von Klassenkampf, der sich hier entfaltet.
Kommen wir vielleicht noch einmal zurück zur Elefantenrunde von Ö24. Irgendwie war es ein bisschen ein Unentschieden zwischen Herbert Kickl und Karl Nehammer. Sie haben sich beide eher auch wieder, auch wie auch in Ihrem Fernsehduell im ORF, wieder relativ staatstragend gegeben. Diese Duelle, jetzt haben wir wirklich schon relativ viel erlebt, auch hier diskutiert. Ist das noch wahlentscheidend, auch wenn es jetzt 2-3 Tage vor den Wahlen ist?
Naja, gut, es sind ja noch immer sehr viele Menschen unentschlossen, wie man weiß. Ne? Und natürlich haben die Tendenz dazu, sich das anzuschauen, nicht? Weil die noch nicht ganz resigniert haben und sagen, ich bleib daheim, ich mache nicht mehr mit, nicht? Die versuchen halt jetzt Orientierung zu finden und insofern ist das für die Spätentschlossenen noch immer wichtig. Mir ist noch was ganz Wichtiges eingefallen zu dem, was der Ralf Schöllhammer richtigerweise gesagt hat. Also bei dem Kogler war es ja wirklich interessant, dass der eigentlich die einzige profunde Budgetanalyse dort gemacht hat. Und das Lustige daran ist, dass er die Budgetkatastrophe analysiert hat, die er verursacht hat. Das finde ich total, total spaßig. Nicht? Und er hat halt die Leute alle darauf hingewiesen dort, ne? Dass das Budgetdefizit explodiert, ja, ja. Momentan. Ja, da schreibt man mit 15 Milliarden und ja. Mehr. Und er hat sie auch darauf hingewiesen, dass sie halt auf die Kosten achten müssen mit dem, was sie fordern. Ne? Und das war finde ich sehr interessant. Nicht? Und er hat jetzt hat er gesagt, ja, Freunde, wir haben die Wirtschaft ruiniert, also passt auf, ja, weil ausgabenseitig ja, können wir uns nicht mehr viel leisten. Also das war bei Kogler interessant. Und das Zweite war eigentlich für mich interessant, dass dort eigentlich nur mehr zwei Player gegeben hat. Und das war Kickl auf der einen Seite und Nehammer. Das muss man
also ganz offen sagen. Das Kanzlerduell spitzt sich jetzt einfach auf die beiden
zu. Spitzt sich zu. Der Nehammer, ich sage das noch einmal, wann immer dafür dann gegeißelt wird, hat das sehr, sehr gut gemacht, ist extrem gut beraten und hätte ihm das nie zugetraut. Und der Kickl ist natürlich ein Parlamentarier, der gut argumentieren kann und der wirklich auch die Themen richtig anspricht, die Menschen bewegen, weil wir wissen ja, das Wichtigste ist das Migrationsthema heute. Ja? Und das Zweite ist der Krieg in der Ukraine, die Teuerung, das Gesundheitssystem. Also die Leute haben mit Klima nichts am Hut, weil sie natürlich so unter Druck stehen, dass das Klima ihr 111. Sorge ist. Ja? Und das ist relativ gut rausgekommen. Und wer natürlich stehend K.O. ist, ist Babler. Babler ist stehend K.O.
Ja, da hat man leider das Gefühl, er kommt nicht mit.
Na, ja, genau.
Also man hat, ich fand schon in dem Duell mit Beate Meindl-Reisinger recht interessant zu beobachten, solange er sozusagen auf den Phrasen bleiben kann, die er sich vorher überlegt hat, die er geübt hat oder die ihm jemand gesagt hat, keine Ahnung, oder vielleicht hat er sich auch selbst überlegt, ich möchte ihm das gar nicht unterstellen, geht es aber in der Sekunde, wo er in einen Diskussionsprozess eintritt, wo er dieses Terrain verlassen muss, hat man das Gefühl, er ist nicht in der Lage, auch wirklich zu erfassen, was der andere dann in dieser Schnelligkeit sagt und darauf zu replizieren. Es ist einfach,
völlig
es funktioniert nicht.
Es ist genau, das ist genau das Babler-Problem. Ich sage noch zwei Sätze dazu, um den Ralf nicht zu viel Redezeit zu nehmen, aber es typisch war, wie eine unerwartete Frage schafft er nicht.
Nein.
Also die Tabaksteuer zum Beispiel, das ist ein Beispiel, wo er gesagt hat, da habe ich jetzt keine Positionierung mit. Ja? Also ich meine, offenbar gibt es Leute im Hintergrund, PR-Agenturen oder
Politiker. Gibt es bei jeder Partei, muss man ehrlicherweise sagen, aber es ist normalerweise, mit, ne? Du kannst da selber auch noch was überlegen.
Ja, genau, und ich meine, zur Tabaksteuer kann man reden, da kann man ja sagen, sagen. Ja, das hat verschiedene Aspekte und so weiter und so fort, gesundheitspolitisch interessant und so weiter. Ja. Oder es ist ohnehin schon so hoch, also man kann ja was sagen, dazu geht nicht die Welt unter davon. Aber ich glaube auch, er schafft es einfach nicht. Er schafft es einfach nicht und ich glaube, er schafft es mental nicht. Also das geht nicht mehr.
Vor ausgebaut. Allem, man merkt auch, je länger das Ganze dauert, auch diese Diskussionen, irgendwann einmal ist es dann an dem Punkt, wo es einfach zu viel wird. Das ist wie Overload, oder? Und genau. Dann steigt er einfach aus diesem Diskurs aus und sagt irgendwas, was zum Teil nicht einmal mehr thematisch irgendwie verwandt ist. Ist fast ein bisschen, wenn man sich das anschaut, denkt man versteht schon, ist sicher auch sehr anstrengend, wenn man dort steht die ganze Zeit. Aber natürlich als potenzieller Bundeskanzler.
Und er sucht Halt und Unterstützung, wenn man sich das Video nochmal anschaut, wie der immer wieder den Kogler angeschaut hat, um sich dort wirklich ein Nicken abzuholen. Und der Kogler hat ihm ja total abrinnen lassen. Der hat ihm nicht zugenickt. Also er ist einfach verloren. Er steht verloren in der Runde und sucht nach Halt. Ja. Es ist eine ganz furchtbare Performance eigentlich.
Ralf Schöllhammer, Sie sehen das ähnlich? Oder?
Das Problem ist natürlich das, und das ist jetzt sehr, sehr schön angedeutet worden, ein bisschen sind ja diese Wahlkampfrunden und diese Elefantenrunden und diese Diskussionen nicht ein politischer Wettbewerb, sondern ein Wettbewerb der PR-Agenturen. Also zum Beispiel, ich finde da, so wen auch immer, der Kanzler nicht einmal angestellt hat, auch vom Auftreten her, vom Anziehen, ich war nicht bei allen Diskussionen, dann später haben manche das auch begonnen, wo er eigentlich der Einzige, der in Anzug und Krawatte da gestanden ist, er hat Glück mit seiner körperlichen Statur, er ist, glaube ich, von allen Kandidaten der Größte, er hat von Natur aus relativ breite Schultern, also er hat den optischen Vorteil in der Hinsicht, aber ich glaube, die entscheidende Frage, die sich die Österreicher stellen müssen, zumindest am Sonntag vor der Wahl, ist, wenn ich zurückblicke in den letzten 5 Jahren, und das war jetzt die Legislaturperiode unter der Führung der ÖVP, ist es mir da besser oder schlechter gegangen? Weil eines ist ganz klar, ich sage das jetzt, ich habe meine persönlichen Präferenzen, weiß eh jeder, aber auch als rein analytische Aussage, wenn am Sonntag die ÖVP als Erste durchs Ziel gehen sollte, dann wird es in irgendeiner Art und Weise eine Fortsetzung der Politik der letzten 5 Jahre geben. Und irgendwann ist der Wähler natürlich selbstverantwortlich für seine Entscheidungen. Also es gibt ja diesen, auf Englisch klingt er besser, aber es gibt ja diesen schönen Spruch, dass die Theorie der Demokratie ist, dass die Wähler das bekommen, was sie wollen und das richtig hart. Und es ist doch das Gleiche. Wenn die Entscheidung dann ist, eine Mehrheit zu haben, für eine Ampelkoalition, eine Art Ampelkoalition, in dem Fall nicht mit so wie in Deutschland, Rot, Grün, Gelb. Bei uns wäre es dann wahrscheinlich Schwarz, Rot, Pink oder Schwarz, Rot, Grün.
Pink, glaube ich eher.
Dann würde die Politik dementsprechend sein.
Ja, Beate Meindl-Reisinger hat sich schon ein bisschen bildungsministerhaft gegeben eigentlich, hat sich sehr auf dieses Thema auch konzentriert. Steht ihr das gut oder macht das eher einen, also ich finde es ja gut, ich fand es auch in den TV-Duellen bisher immer relativ überzeugend, auch immer sehr ruhig und sachlich, finde ich eigentlich immer sehr profund, aber sich auf dieses Thema so einzuschießen, macht das Sinn?
Naja, ich finde, sie wird jetzt leider Gottes ein bisschen anstrengend, also bei der Elefantenrunde. Es war immer so dieses Hineinreden.
Weil es, glaube ich, auch schwer ist, natürlich als kleinere Partei diese Redezeit zu bekommen. Das ist nicht einfach. Jetzt hast du einen Kickl, einen Nehammer, gut, vergiss den Babler, der Kogel hat auch viel Übung, als einfach in diese Diskussion zu kommen und diese Anteile zu bekommen, ist einfach schwierig.
Also man sagt, das ist so, in dieser Silberrückenpartie hat es natürlich eine Frau wieder einmal schwer. Das muss man ganz objektiv sagen. Ja.
Also man, und wenn du es dann probierst und nicht gleich reinkommt und das nochmal probiert, das heißt immer das Problem, dass es ein bisschen hektisch, hysterisch und keifend wird.
Genau, und so war es. Also das ist leider Gottes das Problem, da muss man sicher bei den Nasen ein bisschen feilen dran. Also das würde ich ja sagen, ist nicht so gut, was sie macht und diese Attitüde, also sie ist die einzige Bildungsexpertin, also alle anderen verstehen von Bildung nichts, nur sie versteht was davon, ist auch ein bisschen überzogen und es schaut halt auch so aus danach und das ist vielleicht kein schönes Bild. Ja. Man will mit aller Macht in dieser Regierung, um endlich an Ministerposten zu bekommen. Und was vielleicht auch nicht so super ist, ist jetzt, sie hat ja den Parteigründer, den Strolz,
ausgetreten. Wenn, Sie haben das sicher auch, Ralf Schöller, das sicher auch gelesen, vor 2 Tagen ist tatsächlich ausgetreten. Ja. Ja. Matthias Strolz ist von den NEOS ausgetreten.
Ja. Ja, aber der hat ja überhaupt, glaube ich, schon, der war auf ein bisschen einer esoterischen Welle unterwegs mit seiner Band und auch die Videos, die er online stellt. Also
ja, schon, aber auszutreten aus der Partei, die du gegründet hast, ist schon ein Schritt. Das ist
schon irgendwie ein ziemlicher Schlag, ne?
Und vor allem so schlecht.
Wir haben Ähnliches damals mit Jörg Haider und der FPÖ und dem BZÖ erlebt. Also, diese Dinge kommen vor. Die Sarah Wagenknecht ist auch nicht mehr bei der Linken. Es ist momentan, es ist ja eigentlich schön. Ich sage immer, man hört immer, dass die Demokratie in Gefahr ist. Ich bin der Meinung, dass genau das Gegenteil momentan stattfindet. Die Demokratie zeugt Lebenszeichen wie schon lange nicht mehr. Die Menschen sind politisch interessiert. Die Menschen gehen mehr wählen. Wir haben in Deutschland gesehen, jetzt auch in Brandenburg, ist die Wahlbeteiligung von 61% auf 73% nach oben gegangen. Also das sind alles lauter positive Zeichen. Wie gesagt, mein Problem, habe ich schon öfter gesagt, bei den Neos ist immer, das ist für die, die gern ein bisschen eine rechte Politik hätten, aber die dann der Mut verlässt und dass sie eine im Kern dann doch eigentlich linke Partei wählen. Und das, ja, das muss dann eh jeder mit sich selbst vereinbaren. Aber das ist, wie gesagt, das ist, wenn die, das ist auch für mich so eine, die gehören für mich auch zum Verband der lauwarmen Parteien.
Ja, Andreas Babl, um nochmal auf ihn zurückzukommen, dem laufen jetzt ein bisschen auch die eigenen, die Unterstützung in der eigenen Partei davon. Die sozialistische Jugend in Vorarlberg ist ausgetreten.
Ja, nein, nein,
sie ist nicht ausgetreten, sie ist hinausgeworfen worden. Ja. Was ist da passiert?
Naja, das ist ja schon seit Längerem bekannt, dass das eine trotzkistische Zelle ist. Ne?
So in Vorarlberg? Würde man sowas nicht vermuten,
kannst
oder?
Kannst du aus Erfahrung sagen, dass in Vorarlberg die Quote der politisch Verrückten unter den Linken immer sehr groß war.
Also das aber war es gibt halt nicht viele Linke, ne?
Ja, es gibt nicht viele Linke, aber eben die Partys gibt, die tendieren offenbar dazu, völlig durchzuknallen. Und das ist jetzt wieder passiert, also die sind auf der Linie von dieser Kleinorganisation der Funke, also das ist eine trotzkistische, antisemitische, anti-israelische, pro-Hamas-Organisation. Und die haben jetzt halt gesagt, nein, man muss die KPÖ wählen, weil die noch am ehesten für sie akzeptabel ist. Dann hat es der Babler natürlich rausgeschmissen, das hätte er schon früher tun sollen. Mhm. Da haben sie ein bisschen lang gedauert, weil sie gewartet damit, weil das war schon vor ein paar Monaten eine ganz ähnliche Situation. Aber das größte Problem von Andreas Babler ist, dass in der SPÖ seine Unterstützer sich zurückziehen. Ja. Also es war ja, er ist ja sehr, sehr abhängig von Wien, ja. Wien hat ihn fallen gelassen. Der Ludwig will mit ihm nichts mehr zu tun haben. In Wien wird nur mehr darüber diskutiert, wie löst man das Babler-Problem nach der Wahlkatastrophe. Da geht es darum, dass die Doris Bures Interimschefin werden soll, wenn sie gar auf den dritten Platz zurückfallen. Das wäre ja dann,
ich glaube, dass sie auf den dritten Platz zurückfallen,
ist erst relativ ausgestreut. Wenn sie den dritten Platz haben, dann wird es ja, glaubt man in der SPÖ, dass dann eine Koalition Nehammer-Kiegel geben wird. Wenn sie am zweiten Platz an, dann sehen sie die Chance, dass sie in eine Koalition mit der ÖVP kommen. Da soll dann der Wiener Finanzstadtrat
ist einfach fast auszuschließen, dass sie am zweiten Platz sind.
Es ist auszuschließen. Ich glaube nur, weil Babler, das ist der Wahn.
Der glaubt, dass er Erster wird.
Der glaubt, dass er Erster wird und das ist ja fast wahnhaft. Ne? Aber das Problem ist, dass jetzt schon alle herumtaktieren und es geht wirklich darum, den Babler aus dem Spiel zu bringen, wenn es dann um Koalitionsverhandlungen geht. Und es hat sich jetzt auch der Kaiser Kärntner zurückgezogen. Die Steirer waren sowieso eher skeptisch. Oberösterreicher sind seit dem Luger-Skandal natürlich völlig von der Rolle und wollen den nicht mehr unterstützen. Das heißt, dem Schwimmen...
Es bleiben nicht viele Bundesländer über. Also, ne? Tirol war immer schon wirklich auf seinem Kurs. Ja, nein, Salzburg auch nicht. Der Lang war ja da auch dabei Erklärung, dass
ist
das
vorbei, zu links ist. Ja. Nachdem jetzt auch innerparteilich durchgesickert ist, dass Babler und seine Getreuen gesagt haben, nach der Wahl kümmern wir uns dann um Wien und drehen Wien um. Ja, weil in Wien gibt es ja auch so eine linke Zelle, die so im dritten Bezirk sitzt.
Ist das eine Sektion 8?
Aber der dritte Bezirk, der hat sich ja geweigert, sogar pures Wahlmaterial zu verteilen, weil den Babler und seine Programmintentionen kritisiert hat. Dann gibt es noch die Dutzner, dann gibt es den Hacker. Es werden immer weniger. Diese Getreuen werden immer weniger, es ziehen sie Leute, es kommt Kritik aus der Volkshilfe, wo die eigentlich seine Unterstützer waren. Also man muss schon sagen, ja, der ist nicht zu halten. Und ich glaube, er selbst weiß es noch nicht.
Aber Ralf Schöllhammer nicht zu halten ist eine Sache, ihn wieder loszuwerden ist eine andere, weil es ist ja im Parteistatut jetzt geänderterweise seit dem letzten Parteitag so, dass es da wieder eine Mitgliederabstimmung geben müsste.
Ja, wobei natürlich, wenn die SPÖ vor der Wahl steht, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden oder eine entsprechende Abstimmung durchzuführen, dann könnte man vorstellen, dass sogar dieser Mechanismus zum erwünschten Ergebnis führt. Aber wir erleben die absurde Situation, dass die Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich eine Mitte-Rechts-Politik. Und bei der SPÖ hat man das beobachtet und gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir uns noch weiter nach links bewegen? Und ich kann mich erinnern, der Heinzelmeier und sehr ich gut. oder auch Sie, Frau Schütz, wir haben über das in der Sendung schon vor 2 bis 3 Jahren gesprochen, dass die SPÖ im Grunde eine Partei ist, wo keiner weiß, wofür sie steht.
Jetzt weiß man, wofür sie steht. 32-Stunden-Woche, bei vollem Lohnausgleich, Millionärs oder Milliardärs oder was auch immer, Steuer.
Ich hätte halt nicht geglaubt, dass eine Partei es schafft, dass eine Positionslosigkeit am Ende des Tages besser gewesen wäre, als wie die Positionen, die man dann nicht tatsächlich bezogen hat. Also das ist ja im Grunde alles, vieles nicht mehr ernst zu nehmen. Also auch diese unsägliche Diskussion ständig über die Vermögensteuern, wo, glaube ich, hat man das angesehen, der Herr Babler spricht da von 12 Milliarden oder was reinkommt. Sie haben in Frankreich mit 8 und Krach, glaube ich, 2,3 Milliarden bekommen, in Norwegen ähnlich. Die meisten Länder, die eine Vermögensteuer eingeführt haben, haben sie relativ schnell wieder abgeschafft. Also man merkt einfach, das ist... Da ist ja auch für das, dass angeblich nicht 1200 Ökonomen, ich habe überhaupt nie gehört, ich weiß nicht, wo in Österreich diese 1200 SPÖ-Ökonomen herkommen sind, dass die an diesem Parteiprogramm mitgewirkt haben. Also jeder, der mal einen Tag auf der Universität verbracht hat, dass man 1200 Volkswirte findet, die alle einer Meinung sind, das ist in der Geschichte der Menschheit noch nie passiert. Also man hält ja anscheinend bei der SPÖ die Menschen auch für dumm.
Die Zahlen aus der Vermögensteuer sind ja sehr... sehr hoch und man fragt sich, wie kommt man zu dieser Rechnung, die ist ein bisschen merkwürdig.
War mal ein deutscher Politiker, der gesagt hat, dass in der Sozialdemokratie, das sind keine Dummen, aber es sind viele, die Pech beim Denken haben. Mhm. Und ich glaube, dass das natürlich auch jetzt durchaus wieder zutrifft. Also dieser Wahlkampf war ein absolutes Desaster. Nur ganz kurz noch, weil ich habe es ja, das war bei einer dieser Diskussionen, wo, glaube ich, dann der Herr Babler gewandt hat, zum Meinungsforscher, also das ist alles gelogen, weil er ist sich hundertprozentig sicher, dass auf Platz 1 sind. Und auch der Standard hat es geschrieben, ja, der einzige Grund, warum die SPÖ nicht so weit vorne ist, wo sie sein sollten, ist, weil die von den Medien so gemobbt worden sind. Ja. Bitte in Österreich, siehe zum Beispiel ORF, die Medien in diesem Land sind zu 75% in SPÖ-Hand und sie jammern alle, dass sie gemobbt worden sind. Sie können nicht zugeben, sie sind eine Partei ohne Führung, ohne Programm und ohne Vision. Und wie ich immer sage, die Menschen sind klüger, als man glaubt. Und das sind 20% Stammwähler, die haben sie vielleicht noch, aber so wie in Deutschland, bei der nächsten Wahl werden es 15% sein.
Ja. Völlig richtig.
Gut, dann kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Thema. Jan Böhmermann hat jetzt, nachdem er ja verurteilt wurde, weil er den Cyberchef, also den der verantwortlich ist, dass Cyberangriffe im deutschen Innenministerium abgewehrt werden sollen, als Putin-Freund oder als Putin-Verbündeten bezeichnet hat und hat dann auch einen entsprechenden Gerichtsprozess verloren. Manche sprechen ja auch, das war ein bisschen eine Intrige, weil Nancy Faeser, die Innenministerin, wollte den sowieso loswerden. Und jetzt bekommt er den Fernsehpreis verliehen.
Ja, also das ist ja wirklich faszinierend, weil das ist eine, er ist ja jetzt vor Gericht verurteilt worden und
er hat seinen Job verloren, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Dieser Mann hat seinen Job im Ministerium verloren.
Er ist irgendwo hingesetzt worden auf einen Abstellkreis. Und Böhmermann ist diese Woche verurteilt worden und die öffentlich-rechtlichen Anstalten müssen eine ziemlich ordentliche Summe an diesen ehemaligen Cyberbeauftragten bezahlen, weil dessen Existenz natürlich vernichtet ist. Und das ist ja eigentlich diese Farce an dem Ganzen, dass man Böhmermann, den man ja als Existenzvernichter kennt, also der hat ja nichts Besseres zu tun, als in jeder Sendung irgendwem aufs Korn zu nehmen, irgendwelche Gerüchte über den zu verbreiten und die Leute fertig zu machen, den verleiht man einen Fernsehpreis. Und ich meine, es gibt ja in Deutschland auch schon die Diskussion, dass man der Sendung Die 100, ja, auch einen Preis verleiht.
Also die Sendung Die 100 zur Erklärung waren die, wo irgendwie ein bisschen merkwürdig war die Personalauswahl dieser 100 Menschen, weil einer war ein Statist, dann waren ein paar Politiker dabei und ich glaube, der eigentlich auch Schauspieler ist, hat sich ja dann bekehrt vom anfangs AfD-Wähler. War er AfD-Wähler und dann war er sozusagen geläutert und es steht ein bisschen im Raum, dass das vielleicht nicht ganz der Realität entsprochen hat. Die ARD hat sich dann gerechtfertigt und hat gesagt, das stimmt alles, aber Auch die sind jetzt für den Fernsehpreis vorgeschlagen.
Das wird auch für den Fernsehpreis, obwohl die Casting-Agenturen beauftragen, um die Leute für eine Sendung zu casten, die dann noch zum Mikrofon geholt werden und als Paradebeispiel einer Läuterung dort präsentiert werden. Es ist ein kompletter Irrsinn und bis hin, dass man die Clubchefin von der Linkspartei in irgendeinem Bundesland, die ehemalige, die dort auftreten lässt, das ist ein Wahnsinn. Und das durchzieht ja diese Öffentlich-Rechtlichen seit Monaten, diese Propaganda, und ich finde das in dem Zusammenhang lächerlich, wenn dann Babler sagt, er ist der Verfolgte. Also es wird in Österreich wieder eine Partei verfolgt, das sind die Freiheitlichen, und da sind alle zusammen, da sind die Theater und der ORF und die Zeitungen und überall sitzen die Leute und nehmen die aufs Korn, weil man darf nicht vergessen, Volkstheater, was sie die erlauben. Ja? Also das Volkstheater hat, und da hat sogar der Wiener Stadtrechnungshof aufgeschrien, hat innerhalb von 3 Jahren von der Stadt Wien 21 Millionen Euro zugeschoben bekommen. Das Theater ist hochdefizitär gewesen, ist ursprünglich im Eigentum des ÖGB gewesen. Mhm. Das muss man sich einmal vorstellen. Ja. Jetzt versuchen sie das irgendwie, das rauszuklamüsern aus diesem ganzen parteipolitischen Sumpf, aber das ist eine parteipolitische Einrichtung, da holt man einen linksradikalen Deutschen, macht ihn zum Theaterdirektor, und der führt jetzt ja seit Tagen schon eine Kampagne gegen den Herbert Kickl, die dann gipfeln wird ja in einer Trauerzeremonie am Tag der Wahlen, wenn man dann, da versucht man dann gemeinsam zu verarbeiten, dass Kickl dann, wenn er, was man sieht, die stärkste Partei ist, ja, wenn die FPÖ ist, dann wird man das da in einer Trauerzeremonie verarbeiten, und ich denke mir, das ist ja alles eine Farce, ja. Die leben von Steuergeldern, ja. Wir haben 30% FPÖ-Wähler wahrscheinlich, die zahlen das Theater, ja, das sie ständig zu Trotteln erklärt. Also das ist eine Unerhörtheit eigentlich.
Ralf Schöllhammer, ist das Meinungsfreiheit, dass man solche, ich meine, das Theater meistens nicht ohne Subventionen auskommen, das ist allgemein bekannt. Ist das eine Unterstützung der Meinungsfreiheit? Ist das auch eine künstlerische Freiheit, dass man sowas macht? Oder ist das schon so politisch, dass man sich anschauen muss, woher kommen die Subventionen dieser Institutionen?
Ja, natürlich, weil es wird ja nicht die Meinungsfreiheit eingeschränkt, wenn man sagt, die Frage ist, ob wirklich der Steuerzahler eine bestimmte Meinung zu subventionieren hat. Und wie der Heinz mal richtig angemerkt hat, es zahlen ja auch diese 30% der FPÖ-Wähler Steuern, und dass sich die dann beschimpfen lassen können, beziehungsweise in Nazi-Nähe rücken, wie ich immer gern sage, warum muss man für den Kakao, durch den man gezogen wird, auch bezahlt werden? Wenn dieser deutsche Intendant, wenn der so gut ist, wie er glaubt, dann muss er ja das Haus so bespielen, dass sie die auch finanziell selbst erhalten können. Das dürfte dann kein Problem sein. Das ist immer schon, das haben wir wieder beim Eingang Thema, wenn jemand wirtschaftlich nichts auf die Reihe bringt, aber dann glaubt der Steuerzahler, muss dieses Versagen auch noch subventionieren, da habe ich schon ein Problem. Und ich möchte eines hinzufügen, ich bin ja momentan in Ungarn, in Budapest, also das, was sich in der deutsch-österreichischen Medienlandschaft abspielt, ist ja im Grunde genau das, was man ständig den Ungarn vorhält. Also diese Selbstgleichschaltung, und ich weiß, Gleichschaltung ist ein problematischer Begriff, aber das ist das, was stattfindet. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass Standard, der angeblich ein Qualitätsmedium in Österreich, hat sich jetzt ja die FPÖ-Parteikandidaten angesehen, und zwar gemeinsam mit dieser Organisation, die sich selbst Stopp die Rechten nennt, was Antifa-Aktivisten sind. Und da muss ich dann schon sagen, das ist ja kein objektiver Journalismus mehr. Der Kommentator, der Robert Willacker heißt, der, glaube ich, hat wunderschön gesagt, das ist so wie die Distanz eines Zungenkusses. Und das finde ich eigentlich ein wunderschöner Spruch. Also, und eben Deutschland Böhmermann das Gleiche. Ich möchte schon nochmal erwähnen, hier hat ein Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes praktisch versucht, das Leben und die Karriere eines unbescholtenen Staatsdieners zu zerstören. Also wenn das so eine Lappalie wäre, das wäre Satire gewesen. Aber wie gesagt, wenn sowas in Ungarn passieren würde oder in der Slowakei, das war ein Skandal. Wenn es in Deutschland passiert, sagt man, naja, der Böhmermann, der kann das machen.
Ist Satire. Ja. Ja.
Macht es überhaupt Sinn, weil sich jetzt doch auch in letzter Zeit wieder Personen für bestimmte Kandidaten engagiert haben, eben auch sehr viele Künstler sich gegen Herbert Kickl engagiert haben, beeinflusst das die Wähler noch? Macht das Sinn? Hört man dann sozusagen auf Künstler, auch auf Kabarettisten, die sagen, nicht Herbert Kickl wählen? Kann man da noch Meinung erzeugen oder sagen die Leute, es ist mir eigentlich egal, was ihr sagt?
Ja, das beeinflusst vielleicht die Bobos, die es da gibt, aber die hätten ja sowieso den Kickl nicht gewählt. Also ich glaube, meine Theorie, und ich habe das auch in den dieswöchigen Kommentar geschrieben, ist, dass das reiner Narzissmus ist. Also das sind halt Schauspieler und die glauben, sie sind ständig auf der Bühne und denen gibt man halt ein Textbuch und das sprechen sie dann nachher. Ja. Also ich glaube, das ist alles Narzissmus, ist auch das, was von dem Wiener Festwochen Chef da kommt, auch alles Narzissmus und davon, der hat ja wieder die Elemente versucht, die Politiker unter Druck zu setzen, die ein Mandat haben, die Mandatsträger, dass sie unterschreiben, dass sie mit der FPÖ keine Koalition eingehen. Und jetzt kursiert über ein Video, wo die ÖVP ins Nazi-Eck gerückt wird, weil nur 3 unterschrieben haben. Nicht? Und bei den anderen Parteien haben alle brav unterschrieben. Nicht? Da sind wir dann total stolz drauf. Und ich denke mir, solche Kampagnen, das ist antidemokratisch. Weil wenn man setzt ja die Leute unter Druck. Wer traut sich denn das, wenn man auf einem grünen Listenplatz sitzt? Ja? Wer traut sich denn, die Unterschrift zu verweigern? Also ich meine, das ist die übelste Hetze, und dass das von den hochsubventionierten Kulturtreibenden kommt, das ist eigentlich ja wirklich die größte Frechheit und ist blamabel. Blamabel. Also müsste eigentlich bei den Festwochen müsste mal das Wiener Rathaus aktiv werden und da mal mit den Leuten Tachles reden, weil so geht's nicht.
Ja? Frau Schöll, haben wir da Bernhard Heinzelmeier sehr emotional bei dem Thema, Sie auch?
Ja, immer und zwar, weil, sage ich mal, das ist von Pädophilie über den Deichtmeister zu Kinderpornografie, zu Kokain, zu die ganzen Epstein-Skandale. Also gerade die sogenannten Kunst- und Kulturschaffenden sind so ziemlich in jedes amoralische oder unmoralische Verhalten verwickelt, was man sich vorstellen kann. Also von denen würde ich mir sowieso keine Wahlvorschriften machen lassen. Im Gegenteil, also für mich ist das so ein Gradmesser. Wenn irgendein Künstler oder Schauspieler sagt, wähle die nicht, ist das für mich eigentlich eine Aufforderung, genau die zu wählen. Also ich finde, man muss die wieder mal ein bisschen zurück stutzen. Das sind Unterhalter, das ist ihre Aufgabe, das ist, wenn jemand nach einem harten Tag in der Arbeit zurückkommt, trat er den Fernseher auf und kann sich dann einen Krasnitzer anschauen, der da den Bergdoktor oder den Bergkommissar oder den Hundearzt
Bergdoktor, ich schaue es mir auch ab und zu an. Ja?
Von dem lässt man sich dann berieseln, aber es interessiert mich absolut null, was der politisch zu sagen hat. Da würde man auch von der Politik eigentlich wünschen, dass die das einmal sagen, weil ich bin ganz bei Herrn Heinzelmeier. Und es kann nicht so sein, dass jemand einem potenziell gewählten Mandatar eine unterschriebene Verpflichtung abverlangt, nicht mit einer anderen demokratischen Partei zu koalieren. Ich meine, entschuldige, wo sind wir denn? Ja. Ich meine, das ist im Grunde müsste, also auch bei den Grünen, im Grunde müsste der Partei sagen, Leute, wir sind genau einer Gruppe verantwortlich, und das ist der Wähler und nicht irgendeinem Clown, der da aus Deutschland ist und bei einem defizitären Theater tätig ist. Also ich finde, die Kunst muss da aufpassen, weil man sagt immer, mit der Kunst lebt die Freiheit, aber das sind schon zum Teil totalitäre Tendenzen. Das ist ja wie in der Sowjetunion. Und wenn da schon vor der Wahl bestimmt wird, was dann ein gewählter Mandatar machen darf. Also mir gehen die alle auf die Nerven. Also, wenn ich mit jedem Künstler aufrufe, die FPÖ nicht zu wählen, habe ich oft das Gefühl, eigentlich würde ich sie jetzt gern zweimal wählen.
Ja. Vielleicht noch zum Abschlussrunde oder beziehungsweise nochmal hin und her. Was erwarten Sie sich jetzt welches Wahlergebnis erwarten Sie sich am Sonntag?
Also das ist wirklich jetzt die schwerste Frage, weil da bin ich selbst mittlerweile schon schwankend geworden, weil ich habe mir bisher immer gedacht, das wird die FPÖ ist durch und die wird die Nummer 1 werden. Ja. Jetzt natürlich wird ausgerufen, dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, Nehammer.
Ja, das ist eben die Frage, gibt es das tatsächlich? Ja, also Ö24 hat jetzt eine Befragung gemacht, wo sie wirklich nur mehr 1% ja. Auseinander sind. Gibt es dieses Duell wirklich oder wird es eher heraufbeschworen?
Also es ist immer so, dass die Position dessen oder der Leute, die eine Umfrage machen und die dann auswerten, das fließt immer ein. Es gab ja mal den Fall des berühmten Meinungsforschers, der für die ÖVP Umfragen gemacht hat. Das ist vor 25 Jahren passiert, und den haben sie versprochen, dass er Stadtrat in Wien wird, und deswegen hat er dann den Erhard Busseck so überschätzt. Ja. Und wäre der sichere Sieger, und dann ist es nicht geworden. Und ich glaube in dem Fall ist es hier genauso. Jetzt traut sich keiner mehr aus der Deckung, weil wenn er sagt, na, das ist nicht so, das ist kein Kopf-an-Kopf-Rennen, und das ist dann tatsächlich ist am Ende der Blöde. Und man weiß ja auch, dass die unterschiedlichen Marktforschungsinstitute die Ergebnisse der anderen Marktforschungsinstitute in ihre Faktoren einpreisen, die sie da verwenden, in ihre Gewichtungsfaktoren. Also insofern wird das Bild immer homogener, und ja, man erkennt nichts mehr. Ja? Also man müsste sich dann eher Studien ausschauen, die von
ja, wir haben, aus Deutschland. Wir haben ja eine Studie von einem deutschen Institut gemacht, und da haben wir doch noch, ich muss auch sagen, ist aber jetzt auch schon 2 Wochen her oder 10 Tage, 2 Wochen her, da hatten wir noch 4% Abstand ja, zwischen der FPÖ und, ja, und der ÖVP. Ja. Also und dann noch einmal, glaube ich, 4 oder 5 runter ja, zur SPÖ.
Ja. Also ich glaube, dass natürlich die ÖVP aufgeholt Leopold hat, ja, also das kann man schon glauben, weil das macht Nehammer gut und sie haben wirklich eine perfekte Wahlkampfführung, das muss man denen lassen. Sie sind die einzige Partei, die geeinigt ist, ja, neben der FPÖ. Also da gibt es keine Querschüsse, das läuft alles recht gut, die ewigen, die tausend Raiffeisen-Sektor kommen nicht mehr da was palavern dazu, das nimmt ja keiner mehr wahr, ja. Also die ÖVP ist gut aufgestellt, gewinnt dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es reicht, die FPÖ zu überholen. Aber wie gesagt, ich lasse mich da jetzt überraschen und möchte mich natürlich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, aber wenn alles normal abgeht, müsste eigentlich Kickl da die Nummer 1 sein.
Ralf Schönhammer, Ihre Prognose?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue mir es nicht sagen, weil ich nicht mehr einschätzen kann. Früher hat man immer gesagt, dass die Anzahl derer, die zugeben, dass sie FPÖ wählen, geringer ist.
Ja, aber das hat nicht mehr gestimmt im letzten Jahr.
So ist es. Das heißt, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie das ein wenig gedreht hat und dass die sagen, sie wählen FPÖ, dann in der Wahlkabine sagen, na gut, das eine Mal wähle ich jetzt vielleicht doch noch die ÖVP. Also wenn ich wetten müsste, das ist nicht mal Wunschergebnis, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass vielleicht, es wird ÖVP 28% und FPÖ 27,5%. Also so ähnlich wie AfD, SPD in Brandenburg. Oder natürlich ist es tatsächlich so, dass die Wut der Bevölkerung doch so groß ist, dass man es unterschätzt, dass viele, die auch nicht gern antworten auf Telefonumfragen oder so, dass die dann doch ihre Stimme geben der FPÖ und es wird mehr. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor, der eben schwer einzukalkulieren ist, sind die, ich würde es mal sagen, die zu Recht meiner Meinung nach, die Corona-Wütenden. Also ich glaube, dass das natürlich...
War auch ein großes Thema zwischen Herbert Kickl und Karl Nehammer. Wie schätzen Sie das ein? Haben Sie Leute vergessen oder wird es doch noch einmal Wahl entscheiden? Weil eigentlich wäre es ja die Wahl, wo man es einpreisen könnte, weil bei der letzten Wahl gab es einfach kein Corona-Thema, bei der nächsten Wahl wird es wirklich dann nicht mehr so relevant sein. Also wenn man sich eigentlich jetzt sozusagen rächen wollte an der Politik als Wähler, dann müsste man es eigentlich jetzt machen.
Also denjenigen, denen das Thema wichtig ist, also die in diesem damaligen Kreis der sogenannten Ungeimpften und Impfverweigerer fallen, also die, glaube ich, denen ist das Thema auch jetzt noch wichtig, aber es ist schwer, das Ganze direkt zu beziffern. Eben reden wir da jetzt von drei, also und vor allem, wir wissen nicht, ist das in den jüngsten Umfragen, die einen Kopf an Kopf rennen sehen, ist das da schon voll eingepreist oder nicht? Es ist ähnlich wie in den USA momentan mit Harris Trump. Es ist, wenn es so knapp ist, ist es einfach extrem schwierig. Also ich glaube, da heizen wir nicht, wir könnten jetzt eine Münze werfen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, jedes Ergebnis ist momentan möglich. Also es könnte sogar sein, dass der Abstand dann wesentlich größer ist. Also es ist momentan sehr, sehr schwer zu sagen.
Und die SPÖ über oder unter 20%? Also, wo waren es denn das letzte Mal bei 21,9?
Also ich würde nach meinem Gefühl würde ich sagen, mehr wie 20% kann man schwerstens vorstellen. Ja. Aber es wird sich in dem Bereich bewegen. 20, 21, 22%, da drin spielt sich das ab. Mehr wird es nicht sein. Was ich für interessant halte, ist, dass jetzt das bei Salbe passiert, was schon unter Randy Wagner passiert ist, dass dann ein Institut daherkommt und sagt, ja, wir sind eigentlich, die SPÖ ist eigentlich dann fast in der Mehrheit, nicht? Oder da ist das Potenzial da. Ich kann mich erinnern, wie der Randy Wagner Wahlkampf war, dann hat plötzlich dieses selbe Institut eine Untersuchung rausgezogen, wo die bei 26% gegen sind, ja. Das ist aber nur intern geblieben und das spüren sie jetzt wieder. Also das sind wieder, also da merkt man auch, und das ist ganz wichtig, dass die Marktforschung, Markt- und Meinungsforschung auch ein PR-Instrument ist. Man glaubt immer, das ist so eine objektive Geschichte. Es wird immer taktiert und so, was will man? Also manchmal ist es besser zu sagen, die Partei ist schwächer, um die Wähler zu mobilisieren. Ja. Dann ist wieder gescheiter, das Signal zu setzen, wir sind im Aufwind. Ja? Also, und da spielen natürlich die Markt- und Meinungsforschungsinstitute mit, weil sie sonst ja keine Aufträge mehr kriegen. Also insofern muss man aufpassen. Das ist alles ganz ein schwieriges Terrain, auf dem wir uns da bewegen.
Ralf Schönhammer, wo kommt die SPÖ zu liegen, über oder unter 20%?
Ja, ich glaube, grundsätzlich stimme ich Herrn Heizl mal zu, ich würde mit 21% rechnen, aber was ein Grund sein könnte, warum sie eventuell sogar unter die 20% fallen, ist ja, dass ich vermute, weil das ist nur ein Verdacht, dass es für die SPÖ-Wähler hier nicht nur um eine Wahl zum Nationalrat geht, sondern dass das Ganze auch ein Referendum über Andreas Babler ist. Das ist, glaube ich, ein Problem für die SPÖ, weil unabhängig jetzt, wo man selbst parteipolitisch steht, es ist, und das war Andreas Babler für den Großteil der Österreicher noch eine Unbekannte vor diesem Wahlkampf. Und Sie haben es vorher schon auch in der Elefantenrunde erwähnt. Und was das ist, vielleicht ist das auch meine persönliche Neigung, ich würde es gar nicht abstreiten, aber er ist einfach nicht als Sympathieträger herübergekommen. Das war nicht der, das klingt jetzt immer blöd, aber das war jetzt nicht der Mann, wo ich sage, okay, dem vertraue ich meine Zukunft.
Nein, er ist also völlig überfordert rübergekommen, ja. Überfordert, genau. Und so jemand vertraue ich meine Zukunft natürlich nicht, denn ich finde, er ist gar nicht so unsympathisch, er ist einfach in der Rolle völlig überfordert.
Naja, das ist ich meine, er hat seine radikalen Unterstützer, eben die Frau Strobel und der Herr Kowal und aber andere, und man merkt ja schon, es wird ja schon vorgebaut für die Niederlage, weil wir haben es ja vorher angesprochen, und ich möchte es wirklich noch einmal betonen, dass die SPÖ sich beschwert, sie würde medial verfolgt. Das ist ja schon fast eine Satire. Ja. Also da bewegt man sich auf das, wie wenn die Grünen in Deutschland oder die Demokraten in den USA sagen würden, die Medien sind alle gegen uns. Also dieser Disconnect zur Realität kann nur damit erklärt werden, dass man sagt, okay, wir werden da so eine Niederlage einfahren, auch laut den internen Umfragen, dass wir gleich sagen, es war nicht unsere Schuld, es waren, weiß ich nicht, der Standard und der Kurier und diese alle so, und der ORF.
Und der Putin.
Die Andreas Babl und die SPÖ beschworen haben.
Es ist auch Putin schon ins Spiel gebracht worden von der Frau Strobel.
Ja, das für Andreas Babler?
Na, gegen Andreas Babler.
Aber Entschuldigung, ich möchte es ungern sagen. Ich glaube, dass der Putin nicht weiß, dass der Andreas Babler existiert.
Ich glaube auch, ja. Also ich vermute das, dass er das nicht weiß. Aber es ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir erinnert das ein bisschen an einen Trump, das Ganze. Ja. Also jetzt fangen wir schon an, das Wahlergebnis, das ist nicht seriös. Ja. Also es braucht nur noch einer kommen und sagen, bei den Briefwahlen ist es manipuliert worden. Dann ist die SPÖ schon beim Trump angekommen, nicht? Weil die Medien sagen gegen uns, der Putin steuert das so, dass der Babler das nicht wird. Also jetzt braucht man ja dann nur nach den Wahlen, dass irgendeiner, dass die Frau Strobel auftritt und sagt, es ist in den Wahllokalen was gewäscht worden. Ja? Diese Wahl ist anerkennen wir nicht, das Ergebnis. Also das ist das, was mich schon ein bisschen befremdet, und das zeigt schon, dass bei den Leuten, die um Babler noch, die es noch gibt, das sind nur wenige, dass die schon hochgradig fanatisiert sind, fanatisiert und die Realität nicht anerkennen wollen. Die wollen nicht anerkennen, dass man mit dem politischen Programm und der Person nur verlieren kann. Ja, also das muss ein vernünftiger Mensch sehen. Ja, und das wollen sie nicht anerkennen, und deswegen geht es jetzt schon darum, irgendwelche Narrative zu finden, die den Babler entschulden. Also eigentlich eine ganz komische Situation.
Ja, wir sind schon gespannt, ob sie beide recht behalten. Wir werden das am Wahltag sehen. Wir sind auf jeden Fall am Wahltag auch auf Sendung, und zwar ab 16 Uhr mit Bernhard Heinzelmeier und Ralf Schöllhammer, also in unserer gewohnten Konstellation. Außerdem ist Julius Böhm von NIOS in Berlin mit dabei, und Volker Bissek wird das Ganze moderieren. Und wir freuen uns auf Sie, wenn wir uns um 16 Uhr am Wahlsonntag sehen.